Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das technische Problem leider noch nicht lösen können, aber sobald Almut und ich dann beide aus Deutschland aufnehmen, hoffen wir, euch dann wieder in gewohnter Tonqualität zur Verfügung zu stehen. In dieser Folge also noch einmal mehr auf Inhalte hören als auf Tonqualität.
Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Pausentee. Dieses Mal das letzte Mal aus den USA, bevor eine Heimreise stattfindet, denn ich bin leider am Wochenende aus dem Halbfinale der Liga rausgeworfen worden. Ich wette, Roman, du hast es auch mal kurz verfolgt, oder?
Ja, hi Almut. Ja, ich weiß nicht, fürs Kondolieren, glaube ich, so schlimm ist es dann auch nicht, aber ich habe es gesehen. Also irgendwann hat der Stream leider nicht mehr funktioniert. Ich glaube ich eher am WLAN.
Wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, also irgendwie zu Ende der ersten Halbzeit ruckelt es schon, da habt ihr das 1-1 kassiert, am Ende war es ja 2-3. Aber am Ende, ich weiß nicht, wie du es bewertest, wir können ja gerne mal drüber sprechen. Ich glaube, die Anekdote schieben wir danach, die muss nicht unbedingt darüber gehen, oder?
Nee, die muss nicht darüber gehen. Ich glaube, ich bin auch gar nicht so in der Stimmung, heute eine Anekdote aus den USA zu erzählen. Ich habe vielleicht auch eine andere Anekdote, die vielleicht ganz nett ist. Ja, okay. Aber ja, das Spiel, ja, unsere Mannschaft hat leider nicht das abrufen können, was wir eigentlich zu leisten imstande sind, haben nicht mit der Intensität gespielt und unsere Kapitänin musste dann noch zur Halbzeitpause raus. Das hat man dann auch gemerkt. Trotz dessen, und weil wir auch individuelle Fehler hinten gemacht haben, unsere Abwehr war leider nicht komplett so sattelfest, lag nicht unbedingt an mir, würde ich so sagen, aber ja, manchmal hast du halt gute Qualität wie eine Marta oder eine Barbara Banda gegen dich, da wird der kleinste Fehler ausgenutzt und dadurch haben wir 3 Gegentore kassiert und wir hatten aber tatsächlich noch die Chance, das Ding irgendwie zu drehen und so eine tolle Fußballgeschichte zu schreiben mit in der 107. Minute eigentlich noch der regulären Spielzeit, da waren ja 12 Minuten angesagt und Nachspielzeit wurde dann doch noch mal ein bisschen länger, noch einen Kopfball zum 3-3 reinzumachen, das hat leider nicht geklappt. Es wäre sehr schön gewesen, so einen kleinen Fight nochmal über 2x15 Minuten auszuweiten.
Aber 2-3, ich meine, du wirst es natürlich nochmal deutlich, allein aus deiner Vorbereitung auf dieses Spiel hin, nochmal genauso wahrscheinlich auch wahrgenommen haben. Ich meine, du hast gerade jetzt 2 Namen genannt, also allein wenn man Marta, wenn man dann mal so auf die Karriere guckt und so, also da ist halt Qualität auf der anderen Seite gewesen und ich glaube, Orlando mit als Tabellenführer dann auch schon favorisiert in das Spiel gegangen, als Heimspiel dann auch noch, aber trotzdem, ne, wie du sagst schon, dann waren es am Ende Nuancen und ich meine, ihr führt 1-0, da kann man ja auch mal die Stimmung killen, wenn ihr das vielleicht in die Halbzeit rettet, so nicht zum psychologisch schlechtesten Zeitpunkt das 1-1 vor der Halbzeit kriegen, dann kann es schon auch in die andere Richtung gehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel hatte sehr viele Punkte, wo es kippen kann oder nicht kippen kann, wo es halt auch noch durchgehen kann. Aber der Heimvorteil ist da schon wichtig. Deswegen spielen wir in Europa oftmals ein Hin- und ein Rückspiel bei Playoffs. Beim DFB-Pokal hat man es nicht. Deswegen, es war so ein bisschen DFB-Pokal-Atmosphäre. Und da ist, glaube ich, auch die Statistik so, dass sich die Heimmannschaft häufiger durchsetzt. Und auch jetzt bei uns hier in den Playoffs, sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale, hat sich immer die Heimmannschaft durchgesetzt dieses Jahr. Das ist dann schon auffällig. Das ist auch einfach ein Vorteil, gerade auch hier. Ich meine, in Orlando waren während des Spiels, ich glaube, 27 Grad. Wir sind hier jetzt gerade ein bisschen kühler in Kansas City. Ich schätze, dass wir über einen Tag, also wenn es ein guter Tag ist, dann haben wir nochmal so 12, 13 Grad, aber es ist ein Unterschied, den du dann auch spürst, wenn man mal schnell zu einem Auswärtsspiel fliegt.
Ja, und deswegen, ich meine, es ist ja, ne, oftmals dann die Playoff-Regelung in den Ligen, keine Ahnung, Basketball, Eishockey, Best of 5, Best of 7, das hat ja auch alles irgendwie ein hat ja irgendwie auch einen Sinn, ne, dass man diesen Heimvorteil so ein bisschen rausnimmt zum Ende hin, aber in dem Fall ja do or die und ja, du kannst ja nochmal vielleicht abschließend dazu nochmal so ein bisschen erzählen, vielleicht so eine kurze, wahrscheinlich werden wir das die nächsten Wochen häufiger nochmal machen, aber so dein Kurzfazit, rein sportlich jetzt mal, deine Erfahrung nochmal in den USA, bei Kansas City bis ins Halbfinale gekommen, Titel gewonnen, 2 haben wir ja gelernt, 2 kleinere, aber 2 Titel sind 2 Titel, Almut.
Nee, auf jeden Fall. Also es war eine tolle Zeit und es werden garantiert auch noch ein paar Anekdoten mal durchkommen die nächsten Wochen, dass ich dann nur mal etwas erzähle, weil ich habe noch ein paar auf Lager, die passiert sind, die ich noch gar nicht kundtun konnte, weil hier immer wieder was Neues passiert. War eine aufregende Zeit, war auch eine schöne Erfahrung, mal in dieser Liga regelmäßig zu spielen, auch mit dieser Mannschaft, die Spielorte, also auch nochmal andere Spielorte kennenzulernen und sportlich gesehen war es ja in gewisser Weise eine außergewöhnliche Saison für dieses Franchise. Also die haben jetzt 4 Saisons gespielt, wir haben den Torrekord von den meistgeschossenen Toren aufgestellt in der Liga. Wir hatten die meisten verschiedenen Torschützinnen, also 18 in der Mannschaft, das ist auch Liga-Rekord gewesen. Wir haben für unser Franchise halt Rekord geholt mit den meisten Clean Sheets in der Saison, mit den meisten Punkten. Wir stellen die Golden Boot Winnerin, also die Gewinnerin der Torschützenliste. Das sind alles so Sachen, die gesetzt sind und worüber sich der Club unheimlich freut und das dann vor dem Hintergrund, ne, mit einem Stadion, was nur für die Frauenmannschaft gebaut wurde, was auch wieder mal einen Rekord gesetzt hat. Also wir sind die erste Mannschaft gewesen, die bei jedem Heimspiel ein ausverkauftes Stadion in dieser Liga hatte. Das gab es vorher auch noch nie. Also es waren schon viele, viele Marken, die gesetzt wurden, die man miterlebt hat. Und das hat man hier auch gespürt. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Klingt auch danach. Und ja, Spaß ist das eine und Erfolg macht dann ganz, ganz besonders viel Spaß.
Und ich bin auch die erste Mutti, das hat die Liga mir auch noch erzählt, die erste Torhüterin als Mama, die einen Clean Sheet, also ohne Gegentor, ein Playoff-Spiel bestritten hat in der Liga.
Ah, guck mal, also jetzt hast du persönlich die Marke auch nochmal gesetzt. Ja, perfekt. Dann ist das doch, glaube ich, ein Fazit, mit dem man, also würde ich jetzt mal Stand jetzt sagen, wenn die Enttäuschung so ein paar Tage vergangen ist, ist ein, glaube ich, ein Fazit, mit dem man ganz gut leben kann. Und ich weiß ja nicht, ob man sagen darf oder kann, vorerst Abreise aus den USA. Ich kenne deine Pläne ja nicht, aber man weiß ja nie, was kommt.
Man weiß nie, was kommt. Wir wissen tatsächlich auch noch nicht, was kommt. Wir schließen jetzt hier erstmal ab und dann werden die nächsten paar Wochen dann entscheiden, was die Zukunft so bringt. Keine Ahnung, haben wir tatsächlich uns noch keine Gedanken drum gemacht. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr den Podcast weiterverfolgt.
Das hoffe ich ja sehr, dass wir das alle erfahren. Aber dann, ja, dann danke ich dir nochmal für die Einblicke. Also klar, da sind viele Rekorde dabei gewesen und ein Halbfinale und dann eben ausgeschieden ging das Team, das sich in der Regular Season halt auf Platz 1 bewundert, ist alles andere als eine Schande in Summe, glaube ich, kann man so sagen. Und wenn es dann auch noch so eng war.
Ja, es ist keine Schande. Aber wenn man halt Athlet ist, möchte man ja auch gerade, ne, in einem Stadion, in dem das Finale stattfindet und wo man zu Hause ist, auch gern dabei sein. Und am Samstag ist das Finale und wir werden alle mit einem Tränchen im Auge sehen, dass da 2 Mannschaften spielen, die nicht zu Hause sind.
Ja, naja, das wäre das Finale daheim.
Ich bin mir auch sicher, dass wir das Ding gewonnen hätten, weil mit den Fans im Rücken, ja, das hätte schon geklappt. Aber naja, gut. Und wir haben es ja schon angesprochen, ich habe eigentlich gar keine Lust, großartige Anekdote von USA zu erzählen, sondern
verstehe ich auch.
Ich habe was gelesen, ja, ich habe was gelesen, was mich auch auf was gebracht hat, so ein Thema, was wir noch gar nicht unbedingt hier behandelt haben, was nicht nur Fußballthema, sondern eigentlich ein übergeordnetes Thema ist, nämlich so ein bisschen, jetzt kommt Doping. Ich habe natürlich gelesen, dass jetzt der Report veröffentlicht wurde von den Olympischen Spielen jetzt in Paris und dass zum Glück nur 5 Athleten während der Spiele überführt wurden des Dopings und dass auch 40 potenzielle Teilnehmer an Olympischen Spielen in den 6 Monaten vorher überführt wurden. Es gibt ja so eine Regel, dass nahezu alle Athleten am besten im Vorlauf von Olympischen Spielen, also in diesen 6 Monaten, in einem halben Jahr, getestet werden sollen auf Doping. Das ist der Wunsch des Dopingsystems. Und dann könnte man sagen, oh ja, Mensch, das hat ja funktioniert, da haben wir echt, sind ja ein paar aufgetaucht.
Es kann nur ein Aber jetzt kommen.
Genau, jetzt kommt das Aber. Dann habe ich halt weitergelesen und gedacht, naja, irgendwas muss doch jetzt noch kommen. Wenn das gut am Anfang steht, steht meistens der Mist am Ende. Klar. So ist es dann auch. Steht zum Beispiel drin, du hast 60 Medaillengewinner und Gewinnerinnen von Paris nicht eine Kontrolle vor Olympia hatten. Und da hat das Dopingsystem dann vielleicht auch schon wieder versagt. Und wenn man dann halt auch noch das Rad weiterspinnt, Statistiken, manchmal liebe ich sie, manchmal sind sie vielleicht auch zu viel, aber die Leute, die den Podcast hören, wissen ja, dass öfter mal was kommt.
Da ist dein US-Touch wieder. Daten und Fakten.
Genau,
und
der hat Einfluss. Also seit 2004, seit den Olympischen Spielen 2004, werden Dopingproben eingefroren, um sie nachzuanalysieren, um halt auch dann vielleicht noch Doper zu überführen, wenn man neue Methoden entwickelt hat, wenn vielleicht auch neue Substanzen getestet werden kann. Deswegen ja auch schon viele Medaillen aberkannt worden. Und ich habe mich tatsächlich erschreckt über die Zahl. Was glaubst du, wie viele Medaillengewinner wurden seit 2004 überführt?
Boah, ey, das ist nachträglich. Das ist komplett unseriös, irgendeine Zahl. Ich hab im Vorwege von Paris Zahlen gelesen und war überrascht. Also was mir nochmal, das ist natürlich jetzt nicht Sommer, ist das Sommer- und Winterspiele oder geht es nur um Sommerspiele?
Nee, es geht um beides.
Okay, weil bei Winterspielen, das Einzige, was ich dazu sagen kann, bevor ich eine Zahl sage, die komplett weit weg ist, ist ja, dass es die deutschen Biathleten noch nachträglich Gold gewinnen, weil die Russen, glaube ich, überführt worden sind. Und da habe ich in dem Zusammenhang habe ich eine Zahl gelesen. Also ich weiß diesen Fakt und es war eine Zahl, die exorbitant hoch ist und es immer wieder diese Fälle gibt in allen Nationen, wo es dann jemand plötzlich Gold oder plötzlich Silber oder plötzlich doch noch Bronze geholt hat. Und es war eine Dimension, die ich mir nicht mehr vorstellen kann, aber ich will jetzt keine Zahl sagen, weil die ist
Nein, muss
komplett
nicht.
Daneben.
Es sind ja auch noch nicht alle Olympischen Spiele sozusagen nachgetestet, aber bis jetzt steht da eine Zahl von 118 Medaillengewinner
dreistellig
und Gewinnerinnen und das finde ich schon echt doll. Und wenn du dann halt auch noch überlegst, ne, dass die Dopingkontrollen im Vorfeld nicht alle, die eigentlich stattgefunden hätten müssen.
Ja, wir wissen, was du meinst.
Stattgefunden haben.
Was du meinst.
Aber ist das halt schon echt bitter. Auf der anderen Seite werden teilweise Dopingkontrollen durchgeführt, wo dann gar nicht die Range ausgereizt wird von dem, auf was man testen kann, sondern man testet dann halt nur vielleicht auf 10% der Substanzen, die man testen könnte, weil es sonst zu teuer ist. Aber da muss man jetzt nicht tiefer reingehen. Ich wollte eigentlich eine Anekdote erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ich vermute, jetzt kommt dein Anekdotenteil, nämlich Almut bei der Dopingprobe.
Meine Dopingkontrolle von Olympia. Also eine meiner Dopingkontrollen direkt von Olympia. Also im Vorfeld wurde ich auch ein paar Mal getestet. Es geht um Olympische Spiele in Rio. Nach einem Spiel wurde ich dann auch ausgelost zur Dopingkontrolle. Ist auch alles gar kein Problem, aber ich möchte gerne mal Leute mitnehmen, die sowas noch nicht mitgemacht haben, dass das auch kein Spaß ist. Also sowohl während der Kontrolle als auch nachher.
Glaube ich beides.
Das war auch meine schlimmste,
schlimmste
Dopingkontrolle, die ich jemals hatte. Fahren wir im Stadion, wirst du in den Raum geführt, wo die Dopingkontrolle ist und dieser Dopingkontrollraum hat eine eigene Toilette, wo halt sonst natürlich niemand hin darf. Und dann suchst du dir den Dopingbecher aus, gehst mit der Person, die dir zugucken muss, los. Und dann öffnest du die Tür von der Toilette und da habe ich mich so erschrocken, denn dieser Raum war ein Spiegelkabinett. Also die Wand bestand, genauso wie die Decke und alles bestand nur aus Spiegeln. Du hast dich da reingestellt und du konntest dich ungefähr 100 Mal sehen. Naja, damit der Kontrolleur oder die Kontrolleurin dann halt auch nachverfolgen kann, was du für Bewegungen machst und auch nicht irgendwie schummeln kann.
Oh Gott, ey, das ist ja spooky.
Aber du kannst ja durch die Spiegel schon alles sehen und dir wurde trotzdem gesagt während der Kontrolle, so, du müsstest jetzt bitte dein T-Shirt unter den BH klemmen, du müsstest deine Hose bis zu den Knien runterziehen und bevor du auf Toilette gehst, musst du dich bitte nochmal im Kreis drehen. Ich habe gesagt, also Leute, irgendwo ist es hier auch mal
krass.
Gut. Na gut.
Ja, heftig.
Hast du das mitgemacht? Hast die Dopingprobe abgegeben? Bist dann zurück und dann musst du halt einen Zettel ausfüllen, wo du zum Beispiel angibst, falls du krank gewesen bist, was du für Medikamente genommen hast. Oder ob irgendwie bei der Dopingkontrolle, was nicht in Ordnung war, ob dir vielleicht der Kontrolleur komisch vorkam oder irgendetwas. Also kannst du Bemerkungen reinschreiben. Und dann muss so das unterschreiben und es muss auch der Kontrolleur, die Kontrolleurin auch einen Bericht schreiben. In meinem Fall war es so, dass auch Volunteers eingesetzt wurden und eine Volunteerin hat mich auch mit beobachtet und die hat dann halt auf ihrer Landessprache, auf Portugiesisch, aufgeschrieben, dass vermeintlich alles in Ordnung war. Und ich sollte diesen Zettel auch mit unterschreiben. Und ich habe gesagt, Leute, ich kann das nicht lesen. Ich werde bestimmt jetzt hier nicht unterschreiben, weil wer weiß, was sie aufgeschrieben hat. Vielleicht hat sie aufgeschrieben, ich habe Fehler gemacht und ich habe es unterschrieben.
Ja, klar.
Und dann haben wir tatsächlich eine Stunde da gesessen und haben diskutiert. Und nachher wurde ich dazu gezwungen, dieses Ding zu unterschreiben, weil wir sonst das Stadion nicht hätten verlassen können. Und ich weiß bis heute nicht, was ich unterschrieben habe. Und ich bin froh, dass im Nachgang nichts passiert ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist nichts rausgekommen. Also ich würde mal sagen, es war alles in Ordnung, auch wenn du das Portugiesische nicht mächtig warst. Aber ich hätte das ganz im Ernst, also ich hätte sowas in der Form und gerade wenn auch da was auf dem Spiel steht, also keine Ahnung, was da kommen kann, auf gar keinen Fall unterschrieben. Also kann ich dich gut verstehen, aber am Ende mit so viel Druck, schwierig.
Ja, also ich wollte nur einfach mal mitteilen, dass Dopingkontrollen nicht immer Spaß machen.
Das glaube ich sofort.
Dass viele Athleten sie mitmachen. Was dann halt auch irgendwie so passiert, vielleicht auch mal ganz nett. Und ich hatte hier in den USA, um auf die USA nochmal einen Sidekick zu machen, ich hatte hier keine Dopingkontrolle in der ganzen Zeit.
Okay, nicht. Ja, das, was ich spannend finde, ist immer, wenn es dann heißt, ja, dann klingeln die dich ja auch, wenn sie dich dann sozusagen in diesem Screening haben, ja auch nachts um drei nicht. Es gibt, glaube ich, Rahmendaten, wenn ich das aus meinem Studium noch richtig weiß.
Du hast eine Sperre zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, ne? Morgens, genau. Normalerweise. Es gibt so eine Kulanz, du kannst, also ich wurde auch schon mal um 5:30 rausgeklingelt, aber eigentlich ist das die Zeit, wo Athleten auch schlafen dürfen.
Ja, also alles in allem glaube ich, also um das jetzt nochmal, also irgendwie nochmal den, die Vorteile 118 überführte, so wahrscheinlich Dunkelziffer gibt es wahrscheinlich trotzdem immer noch irgendwo, aber natürlich jetzt, natürlich, um mal die Lanze zu brechen, das Doping-System hat schon Sinn, aber was dahinter steckt, war spannend auf jeden Fall mal zu erfahren.
Also ich könnte jetzt noch 5 Anekdoten erzählen, aber ich glaube, eine reicht erstmal zu dem Thema. Vielleicht kommen wir darauf irgendwann nochmal zurück.
Bestimmt, wir kommen bestimmt irgendwann nochmal auf ganz viele Anekdoten zurück und es gibt ja auch eine Weihnachtszeit. Keine Ahnung, was wir uns da überlegen. Vielleicht schicken wir uns in die Pause, aber vielleicht lassen wir uns ja noch was einfallen für die Tage.
Vielleicht machen wir dann Kurzanekdoten von dir aus der Quizliga und von mir.
Ja. Apropos, bevor wir jetzt zum Thema gehen, ich habe tatsächlich nochmal, sehr lustig, erscheint am Wochenende, nochmal ein Stück gemacht zu Dominic Kaur, einen Artikel, und habe gesprochen mit dem ehemaligen Bad Boy der Liga, Iron Mike Franz. Der sich nur mal ein bisschen darüber geäußert hat, was er denn eigentlich davon hält. Aber das nur am Rande, ich will nur sagen, wir sind auch letzte Woche nochmal auf Hacking gekommen von der Woche davor, deswegen wollte ich das nicht unerwähnt lassen, dass es sich lohnt, den anzuhören, und dann verfolgen wir hin und wieder auch mal das ein oder andere noch weiter, was wir angesprochen haben.
Ja, es verfolgt uns jetzt ja auch. Ich meine, wir haben ja in dem vermeintlichen Hacking-Bochum-Podcast auch drüber gesprochen, ob Riemann wieder zurückkommt.
Das habe ich noch vergessen.
Da ist er.
Ich wollte sagen, was ist denn mit dir los? Also ich habe das für unmöglich gehalten, ohne jetzt viele Hintergründe, aber so.
War leider kein Hot-Take,
das wäre übrigens, ja, habe ich auch überlegt, ob wir mal von den Ergebnissen wegkommen und einfach mal. Also wir müssen schon einen Hottag nehmen, der dann die Woche drauf ausgewertet werden kann, würde ich jetzt mal sagen. Aber das kann ja auch mal irgendwas anderes sein. Also eine Trainerentlassung oder ein weiß der Geier was.
Ja, also das ist ja sowieso möglich. Aber ich wusste ja nicht, wann Riemann zurückgeholt wird. Aber
du hast es aber angesprochen.
Konntest du mir vorstellen.
Ich kannte die Hintergründe so grob, dass da wirklich was vorgefallen ist, was komplett unter der Gürtellinie war, aber offenbar. Ja, jetzt kommen wir dann wirklich jetzt nochmal abschließend. Nach Anekdoten und allem. Wir müssen dich auch ein bisschen aufheitern nach dem Ausscheiden, logischerweise. Und dann darfst du dich auch ein bisschen erheitern an deinem eigenen Podcast.
Das ist schön, vielen Dank. Aber ich habe noch gedacht, wir können ein bisschen über die Nations League
quatschen. Super gerne, immer.
Weil die Nations League ist ja eigentlich ein Konstrukt gewesen, was bei der Einführung 2018 nicht unbedingt auf Zustimmung getroffen ist. Oder wie würdest du das beziffern?
Genau. Also ich glaube, es ging immer so ein bisschen darum, noch einen Wettbewerb, also quasi das, was wir jetzt sehen mit der Club-WM in den USA nächstes Jahr und größere WM und größere Champions League. Und es war immer das Thema, dass es hieß, brauchen wir das? Und ist das überhaupt ein sinnvoller Wettbewerb? Und verwässert das nicht alles wie immer, so dieses klassische Argument? Aber ich vermute, du willst jetzt darauf hinauskommen, dass es eigentlich doch gar nicht so eine schlechte Idee war.
Ja, also es gibt natürlich immer Positives und Negatives, aber ich habe mich zum Beispiel jetzt erfreut daran, dass San Marino den Aufstieg in die Gruppe C geschafft hat, dass sie den ersten Auswärtssieg ihrer Geschichte feiern
konnten. Das ist so großartig.
Und dass die, obwohl man ja vorher auch bei der Einführung eher den Blick hatte, jetzt haben die keine großen Gegner mehr, dabei ist das für die ja was Tolles, irgendwie gegen Deutschland zu spielen. Und ne, und jetzt feiern die das total, dass sie plötzlich etwas zu feiern haben. Und das finde ich so grandios, so cool. Ja. Habe ich richtig mitgefiebert.
Die feiern, dass sie was zu feiern haben. Es stimmt ja außerdem auch der Vorwurf gar nicht, weil es gibt ja weiterhin eine EM-Quali und auch eine europäische WM-Quali. Die wird ja auch bald ausgelost. Also Freitag Nations League-Auslosung. Also unter anderem die Playoffs, wie es für Deutschland weitergeht. Italien, Kroatien oder Dänemark zum Beispiel. Und dann ist ja auch im Winter dann die WM-Quali-Auslosung, eventuell mit Platzhaltern, weil dann, je nachdem, wie man in der Nations League weitergekommen ist oder nicht, aber da wird es auf jeden Fall ja wieder das Duell gegen Liechtenstein oder Färöer oder Schieß mich tot geben. Das heißt, das gibt's ja weiterhin und jetzt bin ich total bei dir. Wie kurios ist es eigentlich, San Marino hat jetzt irgendwie 3 Spiele in ihrer Geschichte gewonnen, immer gegen Liechtenstein? Also die auch lustig so, ja, die haben jetzt gewonnen, aber sie haben bisher auch nur immer gegen nur einen Gegner gewonnen, jetzt auch auswärts.
Egal ob 2004 oder 2024, aber auf jeden Fall haben sie gegen
sie gewonnen. Sie haben immer gegen die gleiche Mannschaft gewonnen. Was aber, also klar, das ist halt, es gibt wahrscheinlich zwei oder drei Mannschaften, gegen die sie gewinnen können, keine Ahnung, Gibraltar, Andorra und Liechtenstein oder so. Wahrscheinlich ist, keine Ahnung, aber wir wissen, dass sie jetzt Spiele auch auswärts gewinnen können und ja, Liechtenstein, also wenn man vom Lieblingsgegner spricht, dann ist das für San Marino auf jeden Fall Liechtenstein.
Das auf jeden Fall, ja, aber noch eine andere tolle Sache finde ich eigentlich, es kann dir ja auch mal passieren, dass du in einer Saison nicht so gut bist und dass du dann irgendwie durchgerechnet, ich meine, England ist ja auch abgestiegen, Gruppe B steigt jetzt halt wieder auf, ne? Aber gerade auch für die WM-Qualifikation und für die Positionierung in den Gruppenköpfen ist ja die Nations League auch ausschlaggebend, was ich an sich ganz gut finde. Und es gibt halt diesen Retter, wenn du halt mal eine Saison nicht so gut bist, dass halt die vier Nations League-Gruppensieger, auch selbst wenn sie sich nicht qualifizieren über die WM-Qualifikation, dass sie trotzdem noch in die Playoffs für die WM-Qualifikation reinrutschen. Das heißt, du hast halt auch mal Möglichkeit, wenn du eine Top-Saison spielst, dir einen Ausrutscher irgendwie zu erlauben. Das mag ich auch. Also Gruppensieger natürlich von der Gruppe A, ja. Also nicht von Gruppe B.
Ja, am Ende gibt es aber ja auch wieder diese Playoffs, ne? Also dass dann ja dann sich jetzt auch durch die größere WM, jetzt kann man darüber sagen, was man will, aber dadurch gibt es ja dann die Möglichkeit, dass sich dann auch wieder andere Mannschaften, eben auch kleinere, dann doch mal zu einer WM oder auch zu einer EM wie jetzt spielen über diesen zweiten Weg, über diesen Nations League Pfad, glaube ich, wie es offiziell heißt.
Der ist hauptsächlich für die EM ausschlaggebend, aber bei der WM spielt der Nations League Pfad auch mit rein. Genau. Aber ja, ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass mich diese Nations League schon mittlerweile ein bisschen gepackt hat, weil jede Gruppe in gewisser Weise spannend ist und du dann nicht nur diese typischen WM- und EM-Quali-Gruppen hast, wo irgendwer hinten abgeschlagen ist, sondern jeder kann um Sieg spielen, jeder kann um Punkte spielen, jeder kann halt etwas erreichen. Also die San Marino-Aufstiegsfeier sah jetzt garantiert so aus wie die Feier von einem Europameister.
Mindestens,
und,
ja.
Das liebe ich daran, dass es sowas gibt. Und es ist ja auch was anderes für eine Spielerin oder einen Spieler, ein Nations League Turnier zu spielen, als einfach nur irgendein Testspiel. Da heißt es halt, ja, du hast halt in einem Testspiel irgendwie dein Debüt gefeiert oder du hast nur in einem Testspiel gespielt. Und es gibt jetzt nicht mehr so viele Testspiele, sondern wirklich nur in Vorläufen von den Turnieren, was vielleicht für manche Trainer auch schwierig ist. Aber für Spielerinnen und Spieler, da geht es einfach um was. Und das ist, finde ich, was Besonderes und was Cooles, weil du ja dafür spielst, dass du Titel gewinnst und halt auch nicht Trainingsspiele machst.
Deswegen, das wollte ich gerade eben sagen, das ist ja nicht die Konkurrenz zur WM oder EM-Quali oder so, sondern die gibt's ja weiterhin, sondern das ist ja die Konkurrenz, der Ersatz für bedeutungslose Freundschaftsspiele. Deutschland, wenn man den Gedanken mal zu Ende führt, Deutschland hat Freundschaftsspiele vor dem eigenen Turnier gehabt. Das ist ja logisch, gab es keine Nations League, so. Aber da gab es sozusagen logischerweise der große Blick aufs Heimturnier. Deswegen hatten die Tests, selbst da die Testspiele natürlich Bedeutung. Du siehst vor einem Jahr gegen Österreich, Türkei verloren, was da los war. Dann gegen Frankreich, Holland gewonnen, Würz in 7 Sekunden und so. Das Jahr 24, das ist ja fast auch nicht mal eine eigene Folge wert. Das Jahr 24 der deutschen Nationalmannschaft mit Julian Nagelsmann. Und diese Nations League.
War das jetzt schon ein Teaser, oder?
Bitte?
War das jetzt schon ein Teaser?
Weiß ich nicht, vielleicht. wäre auf jeden Fall mal eine eigene Folge wert, finde ich. Und
ich überleg's mir.
Du, genau, ich darf ja keine Themen entscheiden. außer an Weihnachten habe ich dann vielleicht wünsch mir was.
Da darfst du dir bestimmt was wünschen. Zum 4. Advent oder Nikolaus.
Aber dieses Spiel gegen Ungarn und da Shoutout an meinen Kollegen Hendrik Buchheister, der das in seinem Kommentar jetzt nach diesem Ungarn-Spiel, da ging es ja hinten raus doch nochmal irgendwie 1:1, Elfmeter, Hand und Kukureya und warum war das Hand, das nicht. Das war ja dann doch nochmal aufregend irgendwie, aber am Ende war das Spiel ja egal. Ungarn war Dritter, Deutschland war Erster, 1:1, hätte es auch 4:0 oder 3:2 ausgehen können. Dann hätte es, ja gut, wenn Deutschland jetzt 4:0 verloren hätte, aber eigentlich hatte das keinen Wert, aber nur ausnahmsweise war das eine Art Freundschaftsspiel in einem Wettbewerb, der sonst relativ lange, wie du schon sagst, auch für Spieler, Spielerinnen, für die Mannschaften, für die Vereine, dann auch für die Fans, Vereine sage ich schon, für die Nation, für die Fans, dann natürlich einen Wert haben, weil die sagen, die können auf eine Tabelle gucken, die können aufsteigen, die können absteigen, die können sich qualifizieren und genau, Spielerinnen haben dann am Ende auch Pflichtspiele gesammelt, was ja auch dann, ne, auch eine gewisse Relevanz hat für gewisse Entscheidungen vielleicht, wenn man sich irgendwo bei Pflichtspielen festgespielt hat und so weiter. Also das ist wirklich alles in allem etwas, was diese Freundschaftsspiele einfach nicht liefern können. Mal Klammer auf, vor so einer Heim-EM, Klammer zu. Das ist ja klar, dass es dann halt Testspiele sind, die trotzdem Relevanz haben. Aber eigentlich gibt's unbedeutende Spiele halt kaum noch. Und das hat sich Deutschland auch eigentlich erarbeitet, dass dieser letzte Spieltag überhaupt bedeutungslos war. Das ist ja auch eigentlich ein Sieg von Nagelsmann und Co. gewesen, dass es überhaupt mal ein Nations League-Spiel gibt, in dem es um nichts mehr geht. Und zwar nicht, weil man abgeschlagen Dritter oder Vierter ist, sondern weil man schon sicher Erster war.
Ja, und natürlich kann man über die Nations League noch deutlich länger diskutieren und man kann auch sagen, es wäre vielleicht gut, auch mal Testspiele zu haben, weil dann vielleicht andere Spieler spielen würden und man eine Pause kriegt und die Belastungssteuerung dann für die Topspieler einfacher wäre oder nicht, kann man noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir zumindest den Auftrag von dem Thema erledigt, weil ich wollte das gerne mal loswerden.
Ja, genau, ein Gedanke noch, ich habe auch wenn ich jetzt einen Julian Nagelsmann höre, immer im Kopf dieses Jahr, dieser Titel, dieses Nations League Turnier, wenn wir das gewinnen, Richtung WM, das ist schon, ich glaube, klar, die Spieler wollen das auch, auf der anderen Seite sagen die Vereine lieber, und das ist ja auch eine Riesendiskussion, dann abstellen oder nicht. Ich glaube, Tedesco, der belgische Nationaltrainer, hat irgendwie vor kurzem mal auf einer Trainertagung gesagt, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, Leute einzuladen. Aber am Ende sagen ja alle dann, ja, aber wenn Spanien gewinnt die Nations League und dann die EM, Deutschland will diese Nations League gewinnen, um zu sagen, dann sind wir prepared for World Cup 2026. So, also.
Und dann kommt ein Harry Kane und sagt, das Land kommt vor den Clubs und es soll sich bitte mal jeder überlegen, was er hier macht.
Ja, jetzt, das ist mannigfaltig, das Thema auf jeden Fall.
Kommen wir vielleicht ja irgendwann nochmal drauf.
Wir sind beide, glaube ich, pro Nations League, das kann man sagen. Und ja. Wie gesagt, dieses, ich war ja dann auch jetzt zum Jahresabschluss dann nochmal in Budapest dabei, das 7-0 gegen Bosnien in Freiburg, wo jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft irgendwie immer 7-0 ausgeht, komischerweise in Freiburg. War dann also es war ein bisschen trüb und hat geregnet und es war jetzt nicht so, ne, der Kick war so ein bisschen mit 10-9 und ne, da wurde man durchgetauscht, das war jetzt nicht mehr so das Allergrößte, aber an sich so die Conclusio des Nations League Halbjahres jetzt bis vor dem Viertelfinale lohnt sich. Hat sich gelohnt und lohnt sich. Endlich wird der Wettbewerb auch von Deutschland mal mitgespielt und nicht nur so nebenbei laufen lassen.
Ja, man braucht auch manchmal ein bisschen Anlaufphase, um sich an neue Sachen zu gewöhnen. Das ist einfach so als Deutscher.
Zum Beispiel an Hot Takes.
Genau. Ich liebe die Überleitung. Ja, letzte Woche, also hättest du den Hot Take genommen, dass Turbine Potsdam das erste Tor schießt.
Du hast mich gewarnt.
War natürlich auch unter ein bisschen Mithilfe der Wolfsburger Abwehr. Aber
ist so egal.
Wolfsburg hat nicht verloren oder einen Punkt abgegeben. Aber
genau. Ein Tor hätte ja, du hast gesagt, das gibt zwei und ein Tor hätte eigentlich einen geben können. Habe ich nicht zugegriffen.
Wenn du es gewollt hättest, dann hätte ich dir vielleicht den gegeben, ja.
Und bei Frankfurt Hoffenheim war es noch kurioser, würde ich sagen, das Tor. Also das Zustandekommen des Elfmeters. Ist aber in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass einer mal es gab bei Magdeburg, gab es das glaube ich zweimal in einem Spiel vor paar Wochen.
Richtigen Blackout.
Da gab's, so. Hat irgendwie ein Magdeburger Spieler, und ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben in der zweiten Liga. Das gab es dann auf beiden, gegen Karlsruhe oder so, ich weiß es nicht mehr.
Man fängt als Verteidiger keinen Ball im Strafraum und man nimmt auch keinen auf, wenn der Torwart einen zurollt oder so. Gewöhnt euch an, selbst bei einem Abschluss ihn mit dem Fuß zu stoppen und dann eventuell zu spielen, aber nehmt nicht die Hand, wenn ihr kein Torwart
jetzt
seid.
Jetzt kommt die Ansage. Der Torhüterin. Richtig so. Hört euch das an. Also,
so zu verlieren. Also abschließend, wir haben keinen Punkt in Hot Takes geholt. Wir haben jetzt eine neue Chance in der neuen Woche. Möchtest du vorlegen? Oder
ich habe letztes Mal vorgelegt, glaube ich, mit Potsdam. Jetzt darfst du wieder.
Ja, wenn wir die Podcasts nachgucken, habe ich, glaube ich, häufiger vorgelegt als du. Aber es ist nicht schlimm. Du, wir sind ja bei dem tollen Thema. Ne? Also Hacking und Riemann lassen mich jetzt noch nicht los. Deswegen muss ich das hier auch kurz mal reinwerfen. Und ich glaube, dass Bochum mehr als ein Tor in Stuttgart schießt.
Mehr als ein Tor?
Mehr als ein Tor.
Mindestens zwei. Mehr. Und wie es ausgehen kann, auch 4-2 ausgehen für Stuttgart. Okay.
Ja, es geht erstmal darum, dass Bochum in Stuttgart mehr als ein Tor ist. Zählt das?
Das zählt. Und ich mache es ganz kurz und knapp. Dominik Kor kriegt mal keine gelbe Karte.
Ah, ja. Okay, gut. Lass ich mal gelten, ausnahmsweise, weil er schon, das ist schon eine schöne Überlegung.
9 Spiele, die er gespielt hat, 6 gelbe. Das ist ja schlimmer als ich.
Gibt es dazu eine Einschränkung, dass er von Anfang an spielen muss? Also falls er sich jetzt vorher verletzt oder ähnliches und nicht im Kader ist oder nicht von Anfang an spielt, dann finde ich den Hot Take nicht
dann
okay.
Dann wird es annulliert halt. Also er muss okay. Natürlich...
Also wenn er in der Startelf steht, bekommt er keine gelbe Karte. Also
er muss mindestens mal irgendwie hier so 45 bis 60 Minuten spielen, jetzt nicht nur irgendwie für 5.
Ja, also mehr als eine Halbzeit.
So, und der stand ja eigentlich immer in der Startelf. Und
Ja, du weißt nie, ich bin da, muss ich mich schon absichern. Also, er hat da gar nicht gespielt und dann...
Jasula hatte mal 16 gelbe, das ist glaube ich der Rekord in einer Saison, als er bei Paderborn war. Mhm. Und mein persönlicher Rekord ist 11 gelbe Karten in 30 Spielen.
Ja, mein persönlicher Rekord ist, glaube ich, zwei gelbe Karten in meiner ganzen Profikarriere.
Bist einfach zu fair. Ja, Zeitspiel meistens. Machst du nicht.
Nee, bin ich nicht so. Nee, hab für Zeitspiel noch keine gelbe Karte gekriegt in meinem Leben.
Jetzt haben wir die 30 Minuten gerissen, aber egal. Entschuldigung. Weil wichtig und schöne Anekdote und nochmal kurz Revue passieren lassen, was so in den USA passiert ist. Und ab nächster Woche bist du auf jeden Fall... In Deutschland.
Bin ich in Deutschland, kann aber noch von den USA erzählen. Also ich habe wirklich noch ein, zwei nette Anekdoten, die ich erzählen möchte.
Dann machen wir es ganz kurz und knapp. Gute Heimreise.
Dankeschön.
Und wir hören uns nächste Woche dann zwar zur gleichen
Zeit, aber beide im kalten Deutschland. Dann viel Spaß beim Verfolgen der Bundesliga und bis zum nächsten Pause.
Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.